Herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe von 1820, dem Abendjournal live bei Kontrafunk. Wir schreiben heute den Dienstag, den 9. Juni, und diese aktuellen Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Das deutsch-französische Kampfflugzeugprojekt FCAS ist gescheitert. Viele Jahre der Planung und viele Steuermilliarden später scheint sich zu zeigen, Deutschland ist nicht mehr in der Lage, eigene Kampfflugzeuge zu bauen. Dazu spreche ich mit dem ehemaligen Bundeswehroffizier und heutigen Mitglied des Bundestags, Gerold Otten. Die Energiewende brachte nicht nur Windräder und Solaranlagen hervor, sondern auch zahlreiche Millionäre und sogar Milliardäre. Wer von den staatlich geförderten Ausbauprogrammen profitierte und welche wirtschaftlichen Folgen daraus entstanden sind, bespreche ich mit dem Wirtschaftsjournalisten und Kontrafunk-Kollegen Oliver Stock. Die Nachdenkseiten, ein bekanntes deutsches Alternativmedium, verloren überraschend ihren Dienstleister für Spenden- und Mitgliederverwaltung. Kritiker sprechen von einer neuen Form des Deplatformings durch private Unternehmen. Über die Hintergründe, die Folgen und die Bedeutung für die Medienfreiheit spreche ich mit dem Chefredakteur der Nachdenkseiten, Jens Berger. Ja, und kaum steigen die Temperaturen, läuft die Hitzeschutzmaschinerie auf Hochtouren. In Berlin wurde dafür sogar ein Cooling Point um 120.000 Euro errichtet, dessen Pflanzen kurz nach der Eröffnung verschwanden oder vertrockneten. Den kreativen Umgang mit Steuergeld und die alljährliche Hitzehysterie kommentiert heute zum Abschluss Thomas Hartung. Mein Name ist Florian Machel. Ich freue mich sehr, Sie heute durch den Abend begleiten zu dürfen. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Wir beginnen bei 1820 heute mit unserem ersten Thema. Das deutsch-französische Kampfflugzeugprojekt FCAS galt jahrelang als Vorzeigeprojekt europäischer Verteidigungspolitik. Nun steht das milliardenschwere Vorhaben offenbar vor dem Aus. Nach 8 Jahren Planung bleiben sehr viele Fragen offen. Warum scheiterte dieses Projekt? Welche Folgen hat es für die deutsche Luftwaffe und Europas militärische Eigenständigkeit? Darüber spreche ich jetzt mit dem verteidigungspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, MdB Gerold Otten. Er hat 22 Jahre Dienstzeit als Berufsoffizier hinter sich. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott.
Gerade erst wurde bekannt, dass das deutsch-französische Düsenjägerprojekt Future Combat Air System, kurz FCAS, nach 8 Jahren eingestellt wird. Welche Art Kampfflugzeug war das eigentlich? Welche Einsatzzwecke waren vorgesehen?
Ja, es war für die Luftwaffe vorgesehen als Nachfolger des Eurofighters, also nach 2040. Und praktisch als Flugzeug der sechsten Generation. Aber es war dabei nicht, wie der Name sagt, Future Combat Air System, nicht nur das Kampfflugzeug selber, das war das sogenannte Next Generation Weapon System. Dazu war noch eine sogenannte Combat Cloud, also das Ganze ein verbundenes System aus dem Kampfflugzeug, aber dann eben mit begleitenden Systemen dazu. Das Ganze mit einer Daten-Cloud dazu. Und das war praktisch ganz innovativ, ein völlig neues Konzept, auch Einsatzkonzept für ein Kampfflugzeug dieser Art.
Wer jetzt nicht militärisch bewandert ist, wird sich vielleicht die Frage stellen, wozu brauchen wir diese Jets der sechsten Generation? Gibt es da spezielle Lücken in der Verteidigung, die gefüllt werden müssen? Geht das vielleicht auch in die Richtung Verteidigung gegen die neuen Bedrohungsszenarien, die wir in der Ukraine gesehen haben?
Ja, das ist eigentlich der Grund. Wir sehen natürlich, dass das Flugzeug auch damit konzipiert wird, wo heutige Flugzeuge durchaus noch Schwächen haben in der Drohnenbekämpfung. Aber generell will man diese Flugzeugsysteme unverwundbarer machen. Man möchte das System praktisch als eine Spinne im Netz, muss man es verstehen, dass dann andere Systeme, die in Hochrisikogebiete gehen, wie Drohnen, die selbst kontrolliert werden von diesem Kampfflugzeug, dann Aufklärungsaufgaben übernehmen, Störaufgaben übernehmen oder eben auch mit Waffeneinsatz dann unterwegs sind. Das ist so die Vorstellung für dieses Konzept eines Future Combat Air Systems.
Woran ist dieses Projekt jetzt gescheitert? Also wer den Schaden hat, braucht für HEMA nicht zu sorgen. Es gibt ja tatsächlich Stimmen, die sagen, Deutschland kann es einfach nicht mehr. Was war der Grund und wie viel Geld wurde da tatsächlich verbrannt?
Ja, gleich zur zweiten Frage, also ist sehr viel Geld verbrannt worden. Es sind schon mehr als 4 Milliarden Euro dort ausgegeben worden im Laufe der Zeit. Einmal für diese Entwicklung dieses Next Generation Weapon Systems, dieses Kampfflugzeugs, sind über 400 Millionen für diese Combat Cloud Entwicklung gegangen und auch in Forschung und Entwicklung, Technologieaufträge sind auch schon über 600, fast 700 Milliarden, 700 Millionen Euro ausgegeben worden. Das ist natürlich ein Problem dabei, dass es gescheitert, vor allen Dingen an die Franzosen. Und ich habe das von Anfang an, ich bin seit 2018 Mitglied des Verteidigungsausschusses und als dieses Projekt kam, habe ich von Anfang an von meiner Sicht gekämpft, weil ich wusste, ich komme aus der Firma Airbus, ich habe in einem deutsch-französischen Konzern jahrelang gearbeitet, habe also gesehen, wie schwierig die Kooperation mit Franzosen, französischen Firmen ist, die dort sehr stark auf eigene Vorteile achten, sehr stark darauf achten, ihre eigene Industrie entsprechend zu versorgen mit Aufträgen, die Zulieferer in Frankreich entsprechend mit einzubinden und das Ganze sehr stark auf französische Bedürfnisse ausrichten. Das sind auch gerade dieses zentrale System, dieses Kampfflugzeugs, was dort entwickelt werden sollte, war sehr stark auf die französischen Bedürfnisse ausgerichtet, die einmal ein Flugzeugträgersystem brauchen als Nachfolger für die Rafale und das Flugzeug muss eben auch atomwaffenfähig sein. Und das bringt konstruktiv einfach so viele Einschränkungen mit sich, weil vor allen Dingen gerade wenn ein Flugzeugträgersystem bedingt ist, ist ein bisschen schwerer, es muss ein anderes Fahrwerk haben, weil man dort sehr hart landet auf Trägern. Und da hätte man also schon allein schon von der Leistungsseite auch auf deutscher Seite Einschränkungen hinnehmen müssen. Und zusätzlich kam dazu, dass die französische Firma Dassault, die der französische Partner gewesen wäre, sehr stark darauf geachtet hat, dass die Technologie, die dort entwickelt wird, in ihrem eigenen Besitz bleibt, also sogenannte Intellectual Property Rights, die da zu berücksichtigen sind, die sie alles für sich haben wollten und nicht von Deutschland finanziert letztendlich und dann unter französischer Kontrolle beziehungsweise alleine unter französischer Aufsicht. Das war von Anfang an aus meiner Sicht nicht zuzustimmen.
Sie schildern jetzt grundlegend unterschiedliche Voraussetzungen für den Einsatz, Flugzeugträger beispielsweise. Bei der Atomwaffenfähigkeit ist es ja, glaube ich, so, dass Deutschland mittlerweile hier auch mitspielen will, aber noch nicht darf. Und ja, man weiß auch nicht, wohin die Reise geht. Aber insgesamt ist man natürlich im Rahmen der NATO und da stellt sich schon die Frage, ob es sinnvoll ist, wenn man so unterschiedliche Voraussetzungen hat oder ob die Konzeption vielleicht falsch war, ob man da gleich zwei Flugzeuge hätte planen sollen.
Das wäre sicherlich sinnvoll gewesen, das wäre auch meiner Ansicht nach sinnvoll gewesen, mehrere Partner damit zu beteiligen. Das ist wieder ein System gewesen, die Franzosen, die wussten, was ein Nachfolgesystem, die brauchten ein eigenes System, Nachfolge für den Rafale, die Deutschen brauchten es eigentlich für den Eurofighter. Aber es gibt auch andere Nationen, die am Eurofighter zum Beispiel beteiligt waren, wie Spanien, wie Italien, wie Großbritannien. Und wenn man diese Länder dort gleich früher mit eingebunden hätte, hätte man eine gemeinsame Lösung vielleicht finden können. Wahrscheinlich ohne die Franzosen gleich von Anfang an, weil die Franzosen einfach so stark nationale Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und in internationalen Kooperationen dadurch ein ganz, ganz schwieriger Partner sind. Und aus meiner Sicht hätte man mit den Nationen, mit denen man schon gut zusammengearbeitet hatte, wie im Eurofighter-Programm, vor allen Dingen Großbritannien mit einbeziehen sollen. Man hätte auch aus meiner Sicht früh die Schweden mit einbeziehen sollen. Denn wir müssen hier mal weiterdenken. Dieses Flugzeug, wenn sie es entwickeln wird, nur was jetzt zurzeit passiert, die Franzosen werden ein eigenes Flugzeug entwickeln. Es läuft gerade ein Programm mit den Briten, Italienern und Japanern, das Global Combat Air System, das dort auch wieder ein eigenes europäisches System mitentwickelt und dann wird wahrscheinlich Deutschland mit einem Partner auch noch ein System. Und dann sind wir bei drei Kampfflugzeugprogrammen in Europa. Das ist nicht gerade für die Vereinheitlichung der Systeme gut. Wird Konkurrenz später auf dem Weltmarkt machen, wenn es um Export geht. Also hier läuft gerade etwas ganz, ganz mächtig schief. Aber hier sind leider schon einige Weichen gestellt, die wohl nicht mehr umzuleiten sind.
Da gibt es natürlich verschiedene Denkweisen und Fragen, wie man an das Programm herangehen kann, an das Problem. Früher war es ja absolut üblich, dass jedes große europäische Land eigene Kampfflugzeuge gebaut hat, die ja auch ganz gut funktioniert haben, glaube ich, wenn ich an die Mirage denke, der Franzosen, die Starfighter, die Saab und wie sie alle hießen, dann kam der Eurofighter. Warum ist man denn eigentlich davon weggekommen von diesen eigenen Programmen?
Ja, zum einen hatte Deutschland durch den verlorenen Krieg einfach sehr viele Jahre keinen eigenen Luftfahrzeugbau und hat dann eigentlich erst in den 60er Jahren wieder begonnen, in Lizenzfertigung, speziell im Starfighter-Programm, sich dieses Know-how langsam wieder anzueignen. Hat dann Anfang der 70er Jahre im Tornado-Programm erstmalig wieder gemeinsam mit Großbritannien und Italien damals ein Kampfflugzeug entwickelt. Und hat dieses Know-how eigentlich da erst wieder über Jahre wieder aufbauen müssen, was in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verloren ging, beziehungsweise nicht weiterentwickelt werden konnte. Und dann kam eben dazu, dass Deutschland immer geschaut hat, immer versucht, in Kooperation etwas zu machen. Und es gibt durchaus Kostenvorteile, wenn man in internationalen Kooperationen ist. In der Regel wird es natürlich schwieriger, weil mit je mehr Partner man dann zusammenarbeitet, die Abstimmungsprozesse größer sind, die nationalen Bedürfnisse, auch die militärischen Erfordernisse sich teilweise unterscheiden. Aber generell kann man sagen, wenn man in so Kooperationen zusammenarbeitet, alle profitieren davon, weil man mehr Know-how bekommt, mehr Arbeitsanteile. Aber Deutschland wäre durchaus in der Lage, ein eigenes Kampfflugzeug zu entwickeln. Da sind wir heute technologisch in der Lage dazu. Wir sehen, dass andere Länder das auch können, wenn der politische Wille gegeben ist, wie zum Beispiel Korea, die ein eigenes Kampfflugzeug entwickeln. Die Türkei entwickelt ein eigenes Kampfflugzeug in dieser Leistungsklasse. Also das wäre durchaus möglich, dass Deutschland das macht. Also wir haben die industriellen Fähigkeiten, wir haben die Ingenieur-Know-how, wir könnten das auch. Aber das ist eine politische Frage, da muss der politische Wille dazu da sein, weil das kostet eben auch entsprechend Geld, aber wenn ich mir sehe, welche Summen für das Future Combat Air System im Raum standen, da ging es praktisch um fast 100 Milliarden für dieses Gesamtprojekt, dann sollte Deutschland dazu in der Lage sein, sowas auch alleine zu stemmen und mit dem politischen Willen daran zu gehen, das zu machen.
Wo geht denn jetzt die Reise eigentlich hin? Wird man dadurch durch dieses Scheitern noch abhängiger von den USA? Beziehungsweise muss man jetzt amerikanische Flugzeuge kaufen, weil es keine Alternative gibt?
Also das sehe ich nicht so, dass man abhängig wird von Amerikanern. Wir werden sicherlich einige F-35 kaufen, was aber eigentlich schon geplant war. Wir haben eigentlich momentan ein Geschwader ausgerüstet. Man wollte, es war aus politischen Gründen ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber wahrscheinlich noch ein zweites Geschwader mit F-35 kaufen, einfach allein, weil um auch eine entsprechende Flottengröße zu haben. Und es ist auch sinnvoll, nicht bloß eine sogenannte Single Fleet zu haben, dass man nur einen Kampfflugzeugtyp hat. Wenn ich dort ein Problem habe, dann steht meine ganze Flotte. Also es ist schon auch aus militärischer Sicht sinnvoll, zwei Typen zu betreiben. Und da wäre dann durchaus die Möglichkeit, jetzt eine eigene Entwicklung in Angriff zu nehmen. Ich höre verschiedene Szenarien dagegen, aber was das Wahrscheinlichste, was momentan, wo es drauf rauslaufen wird, dass man versuchen wird, mit der schwedischen Firma Saab und Deutschland dann zusammen eine Entwicklung zu machen, weil dort auch ein Know-how da ist in Schweden, das wäre ein kompetenter Partner und der auch technologisch und vor allen Dingen, glaube ich, auch industriell in der Kooperation ein weitaus angenehmerer Partner wäre als die französische Firma.
Zum Scheitern des deutsch-französischen Kampfflugzeugprojekts unterhielt ich mich mit dem verteidigungspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, dem ehemaligen Berufsoffizier Gerold Otten. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sie hören 1820, das Abendmagazin bei Kontrafunk. Die Energiewende sollte Deutschland angeblich klimafreundlicher machen. Doch sie hat offenbar noch etwas ganz anderes hervorgebracht. Eine neue Klasse von Millionären und sogar Milliardären. Windparks, Solaranlagen und staatlich garantierte Vergütungen schufen über Jahre hinweg enorme Vermögenswerte. Wer von dieser Entwicklung profitierte, wer scheiterte und welche wirtschaftlichen Folgen daraus entstanden sind, bespreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten und Kontrafunk-Kollegen Oliver Stock. Herzlich willkommen in unserem Abendmagazin.
Hallo Florian.
Lieber Oliver, du vertrittst die These, die Energiewende hätte eine neue Vermögensklasse geschaffen. Wie soll das denn abgelaufen sein?
Na, der Witz bei der Energiewende ist natürlich, dass durch die Bundesregierung, egal welche gerade dran war oder dran ist, diese Energiewende befördert wurde und nicht nur befördert wurde, sondern mit viel, viel Geld hinterlegt worden ist. Also wer an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit in das richtige Produkt investiert hat, der hat davon ganz erheblich profitiert. Und deswegen ist die Zahl der Energiewende-Millionäre in den vergangenen 20 Jahren förmlich explodiert.
Viele Bürger verbinden die Energiewende mit den Erzählungen vom Klimaschutz, aber natürlich auch mit den ständig steigenden Strompreisen. Weshalb wird deiner Ansicht nach kaum darüber gesprochen, welche Vermögen durch politische Förderungen und garantierte Vergütungen entstanden sind?
Im Prinzip ist das natürlich ein bisschen kontraproduktiv und widerspricht dieser Erzählung, dass die Energiewende vor allen Dingen ein grünes Produkt ist, ein grünes Projekt ist, das für einen gemeinsamen Wohlstand sorgt. Tatsächlich ist es eben so, dass durch diese Energiewende ganz gezielt Investoren angelockt wurden und viele von denen auch das gemacht haben, was ihren Beruf auszeichnet. Sie investieren und sie verdienen hinterher besser als vorher. Man muss das jetzt nicht schlecht reden und man muss nicht von einem bösartigen Geschäft reden, aber man muss einfach nüchtern drauf gucken und sagen, okay, wenn ein Staat sich entschließt, eine Branche, eine Industrie, eine Energieform massiv voranzubringen, dann gibt es natürlich ganz erhebliche Profiteure. Das ist immer so. Aktuell haben wir es beim Thema Rüstung. Es wird in ein paar Jahren auch viele Rüstungsmilliardäre geben. Aber jetzt sehen wir eben etwas anderes. Wir sehen, dass es in den vergangenen Jahren viele Energiemillionäre und Milliardäre gegeben hat.
Deiner Analyse nach gibt es frühe Gewinner und späte Gewinner. Beginnen wir am Anfang. Es soll einen Alois Wobben und die Firma Enercon geben als frühe Gewinner dieser Entwicklung. Welche Rolle spielen da eigentlich staatliche Rahmenbedingungen beim Aufbau dieser Vermögen? Wer hat wem den Ball zugespielt?
Ja, Alois Wobben ist eine interessante Figur. Das Interessante an ihm ist, dass man ihn gar nicht kennt. Aber er ist ein ostfriesischer Ingenieur, der schon Anfang der 80er Jahre Enercon gegründet hat. Und Enercon ist eines der größten Konzerne geworden, die im Windkraftmarkt mitspielen. Also sie bauen tatsächlich Windräder, er ist ein Windanlagenhersteller. Und das ist natürlich etwas, das konnte man Anfang der 80er Jahre in seiner ganzen Breite, Pracht oder auch in seinem ganzen Elend noch gar nicht absehen, was da alles passiert ist. Enercon ist auf jeden Fall dabei, wenn es darum geht, Offshore und Onshore, also zu Land und zu Wasser, große Windanlagen zu bauen. Und Wobben hat früh darauf gesetzt und er hat sich dafür eingesetzt und er hat damit ein Milliardenvermögen gemacht.
Du hast ja auch eine bestimmte Wahrnehmung der Projektentwickler. Die Genehmigungen in diesem Zusammenhang wären heute das neue Gold. Wie funktioniert dieses Geschäftsmodell konkret? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wir erleben ja in Deutschland einen Genehmigungsmarathon. Von der Idee, man müsste wo an einer Stelle ein Windrad bauen, bis zur Umsetzung dauert es in der Regel 7 bis 8, manchmal auch 10 Jahre. Das ist also ein Marathon, den dort die Investoren und die Bauherren durchlaufen müssen. Und wer einmal diese Genehmigung hat und wer schwarz auf weiß vorweisen kann, dass er ein Stück Land hat, wo Windenergie oder eben Solarmodule gebaut werden können, der ist im Grunde genommen schon ein ganz, ganz erhebliches Stück weiter. Bei der deutschen Genehmigungs- und Einspruchskultur dauert es nämlich ansonsten, wie gesagt, Jahre. Und deswegen sind allein die Genehmigungen inzwischen Gold wert. Und es gibt ganze Konzerne, die Projektentwickler sind und auf diesen Genehmigungen sitzen und diese Genehmigungen dann auch einsetzen können und Investoren zeigen können, guckt her, ich habe das Stückchen Land, hier liegt alles vor, jetzt können wir tatsächlich loslegen.
Bleiben wir gleich beim Stichwort Land. Am Land haben Windkraft- und Solarprojekte offenbar ganz viele Vermögensverhältnisse verändert. Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf Eigentümer von Flächen, beziehungsweise natürlich auch auf jene Menschen, die keine Flächeneigentümer sind, also die von diesen Gewinnern ausgeschlossen bleiben?
Auf der einen Seite gibt es die Gewinner, das sind vor allen Dingen Landwirte, die möglicherweise beispielsweise in der Oberalb, in Schwaben und in Gebieten, wo die Äcker nicht sonderlich fruchtbar sind, aber der Wind ordentlich bläst, die dort entsprechend umbauen, die also statt Kartoffeln und statt Getreide anzubauen, sich darauf verlegen, Standorte für Windenergie auszuweisen und das dann auch teuer verpachten oder sogar verkaufen, dieses Land. Das sind die heimlichen Gewinner. Darüber gibt es keine Statistiken, aber man kann davon ausgehen, dass dort einige Landwirte wirklich stark profitiert haben, indem sie diese Äcker vermieten oder verpachten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer diejenigen, die sich darüber beschweren, die darüber alles andere als amüsiert sind, wenn ein Windrad vor ihrer Nase entsteht, die sich über die Verschandung der Landschaft aufregen, die sich möglicherweise über Lärmbelästigung aufregen. Das sind natürlich deutlich nicht die Gewinner, sondern das sind diejenigen, die mit den Folgen dieser Energiewende, die für sie nicht sonderlich positiv ausfallen, umgehen müssen.
Wenn ich das richtig verstehe, entsteht durch diese Energiewende eine neue wirtschaftliche Elite aus Flächeneigentümern, Projektentwicklern und Energieunternehmen. Werden die auch zu einer politischen Kraft, also üben die auch Kraft als Lobbyisten beispielsweise aus?
Naja, die ganze Energiewendebranche hat natürlich eine riesige Kraft entfaltet, die auf der einen Seite aus den Investoren besteht, die aus den Bauherren besteht, die aus den Flächenbesitzern besteht, die aus den vor allen Dingen NGOs besteht, die alles tun, um diese Energiewende auch voranzutreiben und in ihrem Sinne voranzutreiben. Und das ist ein Konglomerat, was sich als Lobbyist betätigt, was natürlich Einfluss auf Entscheidungen nimmt. Man muss es allerdings auch relativieren. Es gibt natürlich auch Lobbyisten in jede andere Richtung. Also wer in Berlin unterwegs ist, wer sich in den Ministerien umhört und auf die Flure guckt, der sieht eigentlich viele Vertreter von Industrien, von Sektoren, von Branchen, die versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Klar ist aber, die Energiewendebranche ist eine ganz erhebliche Branche da geworden. Sie ist in den vergangenen Jahren aufgepäppelt. Sie ist jetzt wirklich groß geworden und hat entsprechenden Einfluss.
Wir haben es von der ersten Generation gesprochen. In der zweiten Generation siehst du Unternehmen wie Enpal bzw. 1,5 Grad als Energiewende-Millionäre. Wie unterscheidet sich diese erste Generation von der zweiten?
Die haben das Ganze fortentwickelt. Die ersten, das waren noch die Bauherren und die Hersteller. Und diese zweite Generation, wenn man das so nennen will, die machen daraus jetzt zum Beispiel Finanzprodukte oder ganze 360-Grad-Projekte. Enpal, du hast es genannt, und sein Gründer Mario Kohle ist erst vor kurzem von einem Start-up zu einem Unicorn gewachsen. Das heißt, dieses Unternehmen macht mehr als 1 Milliarde Umsatz, was dafür spricht, dass die Geschäfte gut laufen. Und wie machen sie diesen Umsatz? Sie verkaufen Finanzprodukte. Kunden müssen zum Beispiel die Solaranlage, die sie gerne auf ihrem Balkon installieren wollen, die müssen sie nicht mehr kaufen, sondern die können sie leasen, die können sie mieten. Und die entsprechenden Konditionen und die entsprechenden Finanzierungen, die gestaltet Enpal und macht damit seine Milliardenumsätze. Du hast auch 1,5 Grad angesprochen. Da gibt es den Gründer Philipp Schröder, der ursprünglich von Tesla kommt, auch interessant diese Historie, der von Tesla kommt und gesehen hat, dass es mit Photovoltaik oder nur mit Windkraft allein nicht getan ist, sondern der sogenannte integrierte Lösungen anbietet, also der Batteriespeicher, Wärmepumpen, Wallboxen, Software, alles zusammen zu einem Projekt zusammenbackt und das entsprechend verkauft und auch damit gut fährt.
Offensichtlich gibt es jetzt nicht nur Gewinner aus dieser ganzen Entwicklung, sondern es gab auch spektakuläre Pleiten. Was kann man dazu sagen? Und vor allem gibt es offensichtlich keine Garantie vom Staat, dass man unbedingt zum Milliardär werden muss in der Branche. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist eben der große Irrtum, den man immer hat, wenn man sagt, okay, es gibt ja eine Industrie, die wird stark gefördert, also ist es todsicher darauf zu setzen. Denn was Anleger sehen und was natürlich Investoren sehen, was Gründer sehen und was manche auch übersehen, ist, dass es Wettbewerb gibt. Und deswegen gibt es auch Verlierer. Es gibt auch deutsche Unternehmer, die sich nicht haben durchsetzen können. Der spannendste Fall vielleicht ist der des ehemaligen Sonnenkönigs, Franz Asbeck hieß der, oder heißt der, der mit SolarWorld erst durchgestartet ist mit seiner Solarzellenproduktion und dann erleben musste, wie diese ganze Industrie abgewandert ist nach China, weil man dort zu einem Bruchteil der hiesigen Kosten die Solarzellen herstellen kann. Interessant ist auch, einer der größten Windanlagenbauer in Deutschland ist nach wie vor Nordex in Hamburg. Und wer bei Nordex investiert ist, der hat also schon alles erlebt, was ein Anleger vielleicht erleben kann. Kurz vor der Pleite haben die gestanden, haben sich wieder hochgerappelt. Und auch da ist immer wieder das Thema Wettbewerb entscheidend. In dem Augenblick, wo auch Windmühlenflügel oder die Grundmasse davon billiger irgendwo anders hergestellt werden kann, Stichwort ist da auch wieder China, geht es hierzulande schlechter. Also die absolute Garantie gibt es nicht, dass sich mit der Energiewende wirklich überall und immer und todsicher Millionen verdienen lassen. Das gehört aber natürlich zum unternehmerischen Risiko dazu. Und wer das trägt, der erlebt eben auch manchmal, dass es nicht gut geht.
Das kann man natürlich an einem Bauchfleck erleiden, wenn man schlecht wirtschaftet oder wenn man irgendwelche Zeichen der Branche schlecht deutet. Es gibt aber auch Fälle von Betrug und Täuschung.
Das gibt es in der Tat. Das ist natürlich immer so, wenn so ein Hype entsteht, wenn jeder glaubt, da verdient man todsicher Geld, dann zieht das auch schwarze Schafe an. Durch die Presse und durch die Medien ist vor kurzem der Fall von Henrik Holt gegangen. Das ist ein Unternehmer aus dem Emsland, der sich als großer Windparkentwickler inszeniert hat, überall mit seinem Bentley vorgefahren ist, immer picobello gekleidet war und die Leute lagen ihm zu Füßen und glaubten, er würde also Wunder was weiß ich bewirken. Und irgendwann ist ihm dann mal die Polizei oder sind ihm die Ermittler auf die Spur gekommen und haben festgestellt, dass er viele seiner Geschäfte vorgetäuscht hat, dass er Dokumente vorgelegt hat über zum Beispiel vorhandene Genehmigungen. Wir sprachen drüber, die aber nur gefälscht worden sind und dass er im Grunde genommen ein Hochstapler ist, den diese Branche, die so erfolgreich zu sein vorgibt, an die Oberfläche gespült hat. Aber dahinter war dann eine reine Luftnummer im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn wir ganz abschließend eine Gesamtbilanz ziehen, hat die Energiewende Deutschland bisher ökologisch verändern können oder war die größte Wirkung am Ende die Umverteilung und Konzentration von Vermögenswerten?
Die ökologische Veränderung, die ist in Ansätzen zu sehen, aber man muss halt immer sehen, es geht ja nicht nur um die Stromproduktion, sondern es geht um die gesamte Energiebilanz. Und da ist nach wie vor 3/4 auf fossilen Energien beruhend. Und insofern ist der Erfolg dieser Energiewende, den muss man sehr stark relativieren. Und man muss auch sehen, was er in der Industrie angerichtet hat, hat einen Strompreis erzeugt, der jenseits ist von Gut und Böse. Und sicherlich ist die Energiewende da ein Teil des Problems, was wir in Deutschland derzeit haben. Auf der anderen Seite hat sie viele vermögende Geschäftsleute erzeugt. Sie hat Investoren reich gemacht. Und man kann einfach unterm Strich sagen, die neuen Reichen in Deutschland, die besitzen nicht mehr wie früher irgendwelche Zechen oder Hochöfen. Sie besitzen heute Windparks, sie besitzen Solarfelder, sie haben Batteriespeicher und leben sehr gut damit, dass sie das erfolgreich bewirtschaften.
Über einen beachtlichen Geldsegen, der durch die Energiewende in Deutschland für einige wenige Nutznießer geschaffen wurde, sprach ich mit dem Wirtschaftsjournalisten und Kontrafunk-Kollegen Oliver Stock. Herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Willkommen zurück bei 1820, dem Abendjournal, jeden Werktag live bei Kontrafunk. Unabhängige Medien stehen zunehmend vor Problemen, die wenig mit Journalismus und viel mit technischer Infrastruktur zu tun haben. Die Nachdenkseiten verloren überraschend die Zusammenarbeit mit ihrem bisherigen Dienstleister für Spenden- und Mitgliederverwaltung. Kritiker sprechen von einer neuen Form des Deplatformings durch private Unternehmen. Über die Hintergründe, Folgen und die Bedeutung für die Medienfreiheit spreche ich jetzt mit dem Chefredakteur der Nachdenkseiten, Herrn Jens Berger. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Berger, was genau ist Ihnen widerfahren? Was ist passiert und wann haben die Nachdenkseiten erstmals von dieser Kündigung erfahren?
Ja, genau. Am 1. März oder in der ersten Märzwoche kamen wir aus heiterem Himmel, bekamen wir eine E-Mail von unserem Projektpartner, unserem Dienstleister Fundraising Box, die seit mehreren Jahren für uns tätig sind und für uns die Spendenverwaltung managen. Also dieses Online-Formular, über das man dann beispielsweise uns monatlich, wöchentlich oder jährlich unterstützen kann. Und die hat uns auf, mit Verweis auf ihre AGB mit der vertraglichen Kündigungsfrist von einem Monat hatten sie sämtliche Verträge mit uns auf einmal angekündigt. Im Schreiben hieß es nur reichlich nebulös, das sei aufgrund einer Empfehlung ihres Ethikbeirats geschehen. Und das hat uns natürlich ziemlich hart getroffen.
Das ist interessant, wer heutzutage alles einen Ethikbeirat hat. Ob da die Frau Alena Büchs beteiligt war, wissen wir wahrscheinlich nicht. Ich sage jetzt mal dazu, wir versuchen stets sauber journalistisch zu arbeiten und normalerweise müsste ja jetzt auch ein Vertreter von Fundraising Box hier bei uns in der Leitung sein und uns erklären, was da passiert ist. Wir haben dort angefragt, haben mehrfach versucht, hier eine Stellungnahme zu bekommen. Die ist bis zu Beginn der Sendung weder per E-Mail noch telefonisch eingetroffen. Sie können sich natürlich immer noch äußern, aber ich sage es mal der Vollständigkeit halber dazu. Vielleicht, wenn Sie uns noch erklären, wie sind Sie dann weiter vorgegangen, nachdem Sie diese dubiose Begründung gehört haben?
Ja, erstmal zum Hintergrund. Das war natürlich für uns ein wirklich existenzbedrohendes Problem, denn man muss sich das so vorstellen, die Nachdenkseiten werden rein von Kleinspendern finanziert und ein Großteil davon halt über diese wiederkehrenden Abbuchungen, also das sind SEPA-Mandate sind das, die erteilt wurden. Die sind zwar auf uns ausgestellt, aber die wurden halt von Fundraising Box verwaltet und das ist überhaupt nicht profan, das jetzt auf irgendeinen anderen Anbieter zu übertragen, zumal es in dieser Branche auch ganz, ganz wenige Anbieter gibt, die mit den deutschen Banken zusammenarbeiten, was da ja auch nötig ist. Und ja, da standen wir plötzlich in der Tat so vor dem, vor einer Existenzbedrohung. Wären unsere ganzen SEPA-Mandate weggefallen, wäre unsere laufende Finanzierung weggefallen. Immerhin die Nachdenkseiten, wir haben also 10 Angestellte bei uns. Und die Seite finanziert sich natürlich jetzt auch nicht von selbst. Wir haben auch andere Kosten, die getragen werden müssen. Sprich, bei uns ist da die Panik ausgebrochen. So, was tun? Wir hatten uns zunächst juristisch da mal so ein bisschen schlau gemacht, unseren Anwalt konsultiert, der allerdings gleich gesagt hat, wir hätten da so gut wie gar keine Erfolgschance, weil das halt in diesen AGB, die man normalerweise auch gar nicht wirklich voll durchliest und selbst wenn man sie durchliest, nicht immer versteht, da ist in der Tat so ein Passus drin, dass die ohne Angabe von Gründen den Vertrag aufkündigen können mit einer einmonatigen Kündigungsfrist. Was haben wir gemacht? Wir hatten das wirkliche Glück, dass sowohl unser Techniker als auch ein Freund der Nachdenkseiten, der Carsten Weikamp, der uns schon vorher bei Projekten hin und wieder unterstützt hat und der hatte gerade eben Zeit, uns bei diesem Projekt unter die Arme zu greifen und die beiden haben dann zusammen eine eigene Schnittstelle und eine eigene Software für uns programmiert, die jetzt am 1. Juni tatsächlich an den Start gegangen ist. An der Stelle möchte ich mich auch sehr herzlich bei unseren Lesern und unseren Förderern bedanken. Also wir haben es wirklich dann auch geschafft, so ein paar SEPA-Mandate vorzuziehen und ein paar halt jetzt nachträglich abzubuchen, sodass insgesamt der Ausfall für uns überschaubar war. Aber wir mussten, also es war wirklich jetzt reines Glück, dass wir solche Leute an Bord hatten, die sowas auch können, denn ansonsten wäre die Sache für uns ganz, ganz böse ausgegangen.
Das hört sich natürlich jetzt sehr technisch an, vielleicht kurz zur Erklärung. Diese SEPA-Mandate sind ja im Endeffekt so ähnlich wie ein Abo bei einem herkömmlichen Magazin, wo man sich dazu entschließt, monatlich zu spenden, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und das ist bei all diesen Deep-Banking-Maßnahmen eigentlich der große Hammer, ja? Weil man hat über die Jahre natürlich einen Kundenstock aufgebaut, treue Leser, die sagen, ja, das ist mir jedes Monat einen gewissen Betrag wert, seien das jetzt 10 Euro oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr da fixe Betrag habt, ist ja auch ganz, ganz egal. Und wenn einem dann die Bank abdreht oder in ihrem Fall eben die Fundraising-Box, dann fallen all diese Abos von heute auf morgen weg und es ist nie der Fall, dass man all diese Abos bei der nächsten Bank oder beim nächsten Dienstleister wieder mitnehmen kann, nicht wahr?
Genau, das ist auch das eigentliche Problem dieses Debankings. Man mag zwar dann ein neues Konto bei einer anderen Bank finden, mal bei der einen geht es schneller, bei den anderen dauert es ein bisschen länger, aber irgendwie findet man da schon was. Aber genau diese SEPA-Mandate sind das Problem, da die sich jetzt nicht einfach eins zu eins übertragen lassen. Ich weiß, einige alternative Medien, die verzichten ganz auf diese regelmäßig wiederkehrende Form der Förderung, sondern die finanzieren sich halt über Einmalspenden und spontane Spenden. Da ist sicherlich jetzt nicht das große Problem. Bloß wenn man halt so eine Fördermitgliedschaften hat oder wiederkehrende Spenden, ist das wirklich ein Problem. Das war uns übrigens vorher auch gar nicht so bewusst, dass wir uns da wirklich aufs Verderben mit einem externen Dienstleister, den wir auch gar nicht persönlich kennen, von denen abhängig machen. Und warum wir das auch öffentlich gemacht haben und was für uns auch wichtig ist, vor allen Dingen halt auch für unsere Kollegen und für andere öffentlichen Medien, dass die vielleicht nochmal so einen Check machen. Es sind ja jetzt nicht nur Zahlungsdienstleister, genauso abhängig sind viele Medien von technischen Dienstleistern, für die man ganz einfach so schnell keine Alternative findet und von denen man sich wirklich abhängig macht.
War das jetzt eigentlich die erste Debanking-Maßnahme gegen Ihr Unternehmen?
Also vom Debanking selber waren wir vorher nicht betroffen. Was wir hatten, das war der Entzug der Gemeinnützigkeit, der sicherlich auch politisch motiviert war, wo allerdings rechtlich die Lage, dank der politischen Entscheidungen, die dort gefällt wurden, leider für uns auch sehr aussichtslos waren. Zum Glück haben wir es geschafft, das auch dank unserer Förderer und unserer Spender sehr gut durchzuboxen. Da haben wir halt festgestellt, dass die Leute, die spenden uns auch, ohne dass sie dafür eine Spendenquittung bekommen, die sie dann von der Steuer absetzen können. Das hat alles sehr gut geklappt. Ansonsten sind wir vom Debanking zum Glück bislang noch nie betroffen worden.
Wenn ich mich jetzt mal total unbeliebt machen darf, aber es klingt tatsächlich eine Spur naiv, wenn man sich wirklich als nur in die Hand von so einem Anbieter begibt. Natürlich, darum habe ich das auch abgefragt, ob es vorher schon Probleme gab, weil links und rechts von Ihnen waren die Einschläge ja da. Es sind zahlreiche Medien rausgenommen worden aus ihren Bankverträgen. Manche sind schon bei der fünften Bank mittlerweile. Und natürlich gibt es dann auch Anbieter wie PayPal beispielsweise, die einen kündigen und die teilweise, soweit ich weiß, auch große Summen einbehalten haben und überhaupt nicht auszahlen. Also das kann man dann jahrelang frei klagen. Also was haben Sie eigentlich gelernt aus diesem Vorfall?
Ja, wirklich, also sich, wenn es geht, die maximale Kontrolle darüber auszuüben. Wir haben jetzt, wie gesagt, ein neues Modul dort programmiert und eine neue Software programmiert und wir wollen jetzt auch unsere Förderer, unsere Spender halt dazu treiben, sie davon zu überzeugen, dass sie beispielsweise Förderungen über Kreditkarte, über PayPal davon lieber Abstand nehmen oder Apple Pay, Google Pay, was es alles gibt, weil man hat es wirklich nicht in der eigenen Kontrolle, wie diese Zahlungsdienstleister agieren. Es kann genauso gut passieren, dass wir da morgen auf dem Index stehen und plötzlich Zahlungen, wie Sie gerade eben das schon gesagt haben, einbehalten werden. Daher das Beste ist, ganz über den ganz normalen SEPA-Mandat halt über einen Einzug vom Bankkonto oder noch besser über einen Dauerauftrag auf unser Konto, der dann gegebenermaßen auch geändert werden kann, sollten wir mal, wovon ich allerdings nicht ausgehe, eine neue Bankverbindung benötigen.
Gehen wir nochmal zurück zum Start. Haben Sie irgendeine Vermutung, ob es konkrete Artikel und Themen gegeben hat, welche Sie in diese Lage gebracht haben? Weil Sie haben ja gesagt, es wurde nicht konkret angegeben, aber ist irgendwo was durchgeschwungen, was es sein könnte?
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, wenn man sich die anderen Kunden von Fundraising Box anschaut, das sind alles samt so gemeinnützige Organisationen aus diesem erweiterten NGO-Umfeld. Ja, da hätte man sich dann schon denken können, dass gerade sowas wie die Nachdenkseiten, die ja auch in einigen Punkten eine für diese Organisationen sehr kontroverse Position vertreten, dass die dort nicht gerade sehr beliebt sind. Und ich weiß auch nicht, das haben wir auch nie erfahren, wer dort in diesem ja ominösen Ethikbeirat drinne sitzt. Aber wenn dieser Ethikbeirat halt auch aus diesem NGO-Umfeld stammt, dann kann man sich schon denken, woher da der Wind weht. Und insofern war es in der Tat, wie Sie gerade eben sagten, wohl eher naiv von uns, sich so darauf zu verlassen, dass wir von dieser Seite nie Gegenwind bekommen würden.
Gab es denn irgendwann einmal Druck gegen Sie von außen, also Drohungen, Drohmails? Manchmal kündigen ja gewisse Organisationen das auch an, dass sie jetzt gegen einen vorgehen werden. Also kam da vorher irgendwas oder kam es aus heiterem Himmel?
Ach Gott, wir hatten ja schon immer Ärger mit Leuten halt aus diesem Umfeld, aus diesem Stiftungsumfeld, was weiß ich, mit der Antonio Amadeus Stiftung beispielsweise, die mir persönlich mal aus komplett wirren Gründen Antisemitismus vorgeworfen hat. Hintergrund war, es war ein kritischer Artikel zu BlackRock, den ich geschrieben habe, will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Dann gibt es natürlich so einen gewissen Professor aus Trier, der dann für Gott, wie heißt diese NGO? Ich komme da gar nicht auf den Namen. Irgendeine Grünen-Stiftung ist das, die Nachdenkseiten dann plötzlich ganz böse findet, weil wir angeblich Unwahrheiten über den Ukraine-Krieg schreiben. Man kennt es. Und in diesem Umfeld, dort haben wir natürlich Gegenwind bekommen, der allerdings jetzt uns insofern jetzt auch nicht so großartig berührt hat, weil das verbucht man halt auch unter Meinungsfreiheit. Und ich denke mal, wenn ich jetzt als Journalist beispielsweise von einer grünen Stiftung gelobt würde, dann würde ich irgendwas falsch machen. Also das ist vollkommen in Ordnung, dass die uns nicht mögen, hat auch damit gar nichts zu tun. Aber die haben natürlich jetzt auch Einfluss in andere Organisationen, wie beispielsweise dieses Fundraising-Box, wo es dann natürlich ärgerlich wird, wenn die plötzlich uns aktiv bekämpfen.
Herr Berger, wir haben noch eine Minute miteinander. Eine Abschlussfrage. Sollte man sich vom Gesetzgeber etwas wünschen, um als Medienunternehmer besser geschützt zu sein gegen solche Angriffe auf finanzieller Ebene?
Ach, das ist unglaublich schwer für den Gesetzgeber, weil das sind privatwirtschaftliche Verträge, sind das. Und wenn in den AGB drin steht, dass man die ohne Begründung kündigen kann, dann ist das so, dann müssen wir es auch so akzeptieren. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass Medienbetreiber, dass die sich dieser Gefahr bewusst sind und da halt vorbeugen. Und wenn es geht, so wenig wie möglich halt aus der eigenen Hand rausgeben, aus der eigenen Kontrolle rausgeben, wie nur eben geht. Nur was man selber kontrolliert, da ist man dann auch sicher.
Die Nachdenkseiten, ein Alternativmedium in Deutschland, sie verloren ihren Dienstleister für Spenden- und Mitgliederverwaltung. Warum das massive Probleme bereitet hat, erklärte uns Chefredakteur Jens Berger. Vielen Dank.
Gern geschehen.
18.20, das Live-Abendjournal bei Kontrafunk. Und wir gehen auch schon wieder in die letzte Runde. Der Sommer kommt. Oh Gott, rette sich, wer kann. Überall droht der Hitzetod. Überall? Nein, im wunderschönen Berlin lädt ein 120.000 Euro teurer Cooling Point im Mauerpark zum Abkühlen ein. Auf einer Bank, beschattet von Grünpflanzen und Schirmen, ausgestattet mit einem Trinkbrunnen. Gut, am Tag der Eröffnung hat es geregnet und nach kurzer Zeit wurde ein Großteil der Pflanzen ausgebuddelt und geklaut. Der Rest ist vertrocknet. Und was heißt drum, dieses wegweisende Pilotprojekt soll bundesweit für Anregungen sorgen, um der mörderischen Hitze etwas entgegenzusetzen. Und es wirkt. Überall gibt es schon Hitzeschutztage und auf den Fotos tragen die Menschen oft dicke Jacken und regenfeste Schuhe, aber sie sind gewappnet. Der Irrsinn hat einen Namen, wie Thomas Hartung nun für uns kommentiert.
Wenn irgendwann einmal Historiker die Bundesrepublik der 2020er Jahre beschreiben, werden sie vermutlich annehmen, Deutschland sei von einer Kombination aus Wüsten, Sturm, Heuschrecken, Plage und Meteoriteneinschlag heimgesucht worden. Tatsächlich geht es um einen Sommertag im Ruhrgebiet. Im nordrhein-westfälischen Recklinghausen lädt das Hitzeaktionsbündnis zum öffentlichen Aktionstag. Bürger sollen sich vor einem Einkaufszentrum versammeln, Sonnenhüte aufsetzen und gemeinsam ein Bett im Kornfeld oder an Tagen wie diesen singen. So möchte man auf die gesundheitlichen Folgen steigender Temperaturen aufmerksam machen. Man muss den Organisatoren zugutehalten, wenigstens haben sie Humor. Vielleicht sogar unbeabsichtigt. Doch genau darin liegt die Pointe unserer Zeit. Früher war der Sommer eine Jahreszeit, heute ist er ein politisches Handlungsfeld. Früher freute man sich über Sonne, heute wird man sensibilisiert. Früher fuhr man ins Freibad, heute zum Hitzeaktionstag. Und irgendwo zwischen Sonnencreme und Schlager-Flashmob ist aus dem Wetter eine Wettanschauung geworden. Die Taz hat dafür sogar einen Begriff gefunden: Sommerangst. Allein dieses Wort verdient einen Ehrenplatz im Museum deutscher Gegenwartspsychologie. Sommerangst! Man stelle sich vor, man hätte den Menschen vor 50 Jahren erklärt, dass ihre Enkel eines Tages Angst vor einem sonnigen Juni entwickeln würden. Doch die Sommerangst erfüllt einen wichtigen Zweck. Sie verwandelt einen normalen Zustand in ein gesellschaftliches Problem. Und gesellschaftliche Probleme benötigen bekanntlich Experten, Aktionspläne, Netzwerke, Fördermittel und Bündnisse. Deshalb gibt es heute nicht einfach warmes Wetter. Es gibt Hitzeereignisse, es gibt Hitzeschutzkonzepte, es gibt Hitzebeauftragte, es gibt Hitzeaktionsbündnisse. Und wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange, bis die erste kommunale Stabsstelle für temperaturbezogene Teilhabe eingerichtet wird. Besonders faszinierend ist dabei die deutsche Liebe zum Aktionsbündnis. Für nahezu jedes Thema existiert inzwischen eine Allianz, ein Netzwerk oder ein Forum. Demokratienetzwerke retten die Demokratie, Diversitätsbeauftragte fördern Vielfalt, Nachhaltigkeitsagenturen organisieren Nachhaltigkeit. Und nun wird der Sommer professionell begleitet. Man gewinnt den Eindruck, als könne in Deutschland kein Naturphänomen mehr ohne institutionelle Betreuung stattfinden. Die eigentliche Leistung besteht nicht darin, Probleme zu lösen, sondern sie zu bewirtschaften. Denn jede Struktur benötigt einen Zweck. Und dieser Zweck muss regelmäßig neu begründet werden. Der Sommer eignet sich dafür hervorragend, er erscheint jedes Jahr zuverlässig wieder. Besonders poetisch wirkt die Liedauswahl in Recklinghausen. Ein Bett im Kornfeld als Beitrag zum Hitzeschutz. Jürgen Drews hätte wahrscheinlich selbst nicht geahnt, dass ein Schlager einmal Teil kommunaler Klimapolitik werden würde. Währenddessen wird die Klimakrise regelmäßig als existenzielle Herausforderung der Menschheit beschrieben. Die Welt steht angeblich am Abgrund, Kipppunkte drohen, Ökosysteme kollabieren und die deutsche Antwort lautet mitsingen. Es hat etwas zutiefst Rührendes. Andere Zivilisationen errichten Kathedralen, Deutschland organisiert einen Flashmob. Doch vielleicht erfüllt das Ganze eine tiefere gesellschaftliche Funktion. Der moderne Mensch hat viele traditionelle Bindungen verloren. Kirchen leeren sich, Vereine schrumpfen, Familien werden kleiner, Gemeinschaft wird seltener. Der Klimadiskurs füllt diese Leerstelle zunehmend aus. Früher gab es Bittprozessionen gegen Dürre und Unwetter, heute gibt es Hitzeaktionstage. Früher zog man mit Gesang durch die Straßen, heute ebenfalls, nur dass die Liturgie inzwischen von kommunalen Bündnissen organisiert wird. Und wie jede Religion kennt auch diese ihre Heiligen, ihre Propheten und ihre Bußübungen. Statt der 7 Todsünden gibt es den CO2-Fußabdruck, statt der Beicht die Klimabilanz, statt der Wallfahrt den Aktionstag. Natürlich kann Hitze für ältere Menschen gefährlich sein. Natürlich sollte man ausreichend trinken und den Schatten aufsuchen. Vernünftige Menschen tun das seit Jahrhunderten. Doch genau deshalb wirkt die gegenwärtige Dramatisierung so eigentümlich. Sie behandelt Erwachsene wie eine Bevölkerung, die ohne pädagogische Begleitung nicht mehr zwischen Sonne und Hitzschlag unterscheiden kann. Vielleicht ist das eigentliche Problem also gar nicht die Temperatur. Vielleicht ist es die Vorstellung, dass jeder Lebensbereich politisch betreut, erklärt und moralisch aufgeladen werden muss. Der Sommer war einmal die Jahreszeit der Leichtigkeit. Heute produziert er Aktionspläne. Und während die Bürger an Tagen wie diesen anstimmen, könnte man fast nostalgisch werden. Nicht wegen des Liedes, sondern wegen einer Zeit, in der ein Sommertag einfach nur ein Sommertag war.
Sie hörten 1820, das Live-Abendjournal bei Kontrafunk, am Dienstag, dem 9. Juni. Ich bedanke mich bei meinen fleißigen Kollegen im Hintergrund. In der Redaktion war heute Anne Mücke tätig, in der Technik Jörg Reinke. Hören Sie 1820 jeden Tag, morgen Mittwoch, mit dem Mann, dessen Zunge deutlich schneller schießt als sein Schatten, Benjamin Golme. Wie geht es beim Kontrafunk heute Abend weiter? Ab 20 Uhr hören Sie eine neue Folge von Persönlich. Der Philosoph, Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Rüdiger Safranski im Gespräch mit Burkhard Müller-Ulrich. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Es verabschiedet sich Florian Machl. Ich wünsche Ihnen einen schönen langen Radioabend und bis zum nächsten Mal.